vorbildende Lungo. Wenn wir Ländernamen hören, etwa Frankreich, Brasilien, China, Äthiopien, fällt uns dann noch irgendetwas anderes ein als die Berge und Ebenen, die Flüsse und die anderen geografischen Besonderheiten derselben? Nun, ein Botaniker mag an die Blumen denken, ein Insektenforscher an die Insekten, die man da und dort findet. Die meisten von uns erinnern sich wohl eher an die betreffenden Völker und ihr häusliches und soziales Leben, das für sie charakteristisch ist. Nehmen wir an, den Engeln würden Ländernamen genannt. Worauf würde sich dabei ihr Interesse richten? Zweifellos auf die Art des Glaubens an den Herrn, die man dort findet, sowie auf die Weise guten Lebens, die diese Völker führen. Wenn wir also die Bibel um der geistigen Belehrung willen lesen, müssen wir uns darüber klar sein, dass Ländernamen geistige Eigenschaften darstellen, welche für die Bewohner jener Länder zu ihrer Zeit charakteristisch waren. Darüber hinaus werden wir in einzelnen Fällen sehen, dass die natürlichen Merkmale der biblischen Länder so ausgeprägt waren, dass sie den Zustand ihrer Bewohner vorbildeten. Angenommen, wir sollten aus den in der Bibel erwähnten Ländern eines auswählen, das als Vorbild für echtes, geistiges, ja himmlisches Leben dienen könnte. Welches Land wäre es? Nun, es könnte überhaupt nur das Heilige Land sein, wo unschuldige Menschen im goldenen und silbernen Zeitalter lebten, wo das Wort Gottes durch die Propheten verkündet wurde und der Herr selbst lebte. Tatsächlich nimmt auch jedermann dieses Land als Bild für einen himmlischen Lebenszustand an. Es ist zu erwarten, dass andere Länder in der Nähe von Palästina Lebenszustände und Fähigkeiten vorbilden, die nicht in sich selbst himmlisch, ja zuweilen sogar dem himmlischen Leben entgegengesetzt sind, ihm aber doch oftmals nützliche Dienste leisten. Denken wir besonders an Ägypten, Assyrien und Babylon. Was wissen wir über den Charakter der alten Ägypter? Ihr Land war ein großes Schatzhaus an Wissen, ganz besonders über die Kenntnis der Entsprechungen, welche die Grundlage ihrer Hieroglyphen bildeten. Die Ägypter waren kein Volk geistiger Wahrnehmung, aber gleichsam wie ein großes Gedächtnis speicherten sie Kenntnisse für die Welt auf, die ihnen aus früheren, weiseren Tagen zugekommen waren. In der Bibel bedeutet daher Ägypten vor allem Kenntnisse geistiger Dinge, die zwar nicht unbedingt verständnisvoll aufgenommen, doch im Gedächtnis wohl aufbewahrt werden. Ein bekannter Vers im 5. Buch Mose weist auf diese Eigenschaft Ägyptens hin und zeigt auch, wie selbst die natürlichen Merkmale des Landes vorbildenden Charakter dafür haben.
Und das Land, in das du kommst, um es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland, davon ihr ausgezogen seid, da du deinen Samen säen und selbst trinken musstest wie einen Garten, sondern es hat Berge, Auen, die der Regen vom Himmel drängt.
Diese Worte zeigen den Gegensatz zwischen einem natürlichen Gemütszustand, der seine Lebenswahrheiten den Kammern des Gedächtnisses und dem Strom der Überlieferung entnimmt, und einem geistigen Zustand, der dem Himmel geöffnet ist und ein Innewerden des Wahren vom Herrn hat. Die Ägypter waren ohne ein solches Innewerden. Sie bezogen ihre Weisheit aus der Überlieferung. In einem ihrer ältesten Bücher, das uns erhalten ist, beziehen sie sich auf die Weisheit der Alten. So war ihr Land nahezu ohne Regen vom Himmel und vollkommen abhängig von einem Strom, dem Nil, der weit entfernten, ihnen damals noch ganz und gar unbekannten Quellen tief im Inneren des afrikanischen Kontinents entsprang. Denken wir auch daran, dass Ägypten die Kornkammer war, von der Palästina in Zeiten der Hungersnot ebenso abhing wie zahlreiche andere Länder. Abraham ging hinab nach Ägypten, als der Hunger schwer auf Palästina lastete. Und später
kamen alle Länder nach Ägypten zu Josef, um Korn zu kaufen, denn der Hunger lastete schwer auf allen Ländern.
In Zeiten geistiger Trockenheit und Hungersnot, wenn es wenig innewerdender Wahrheit und wenig Befriedigung am Leben des Guten gibt, sind wir in ähnlicher Weise abhängig von dem, was wir gelernt und im Gedächtnis gespeichert haben. Es gibt ein Stadium im Leben, wo wir mit Eifer lernen und uns aller möglichen natürlichen Kenntnisse erinnern, ehe wir geistiges Innewerden entwickeln. Kinder sind in einem solchen Entwicklungsstadium, wenn sie viele eifrige Fragen über alles stellen, was sie sehen und, sofern angeleitet, mit großem Eifer auch die buchstäblichen Lehren des göttlichen Wortes in sich aufnehmen. Diese Zeit im Leben wird in der Geschichte Abrahams beschrieben, in der Erzählung von der schweren Hungersnot, die ihn nach Ägypten trieb, wird dieser kindliche Hunger nach natürlichem Wissen dargestellt. Im tiefsten Sinn aber bildet diese Hungersnot und dieses Hinabsteigen nach Ägypten das Verlangen des Herrn selbst nach Belehrung vor, als er noch ein Kind war. Es war vor allem ein Verlangen nach Belehrung aus dem Buchstaben des Wortes. Auf dieses Lebensstadium in einem jeden von uns und ganz besonders im Leben des Herrn beziehen sich die folgenden Worte.
Da Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten.
Der gleiche Zustand wird durch den Aufenthalt des Jesusknaben zusammen mit seinen Eltern in Ägypten vorgebildet. Im Zusammenhang mit dem Bericht darüber heißt es bei Matthäus ausdrücklich, es sei geschehen,
auf das erfüllt würde, was vom Herrn gesprochen wurde durch den Propheten, der da sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn berufen.
An vielen Stellen der Bibel hat Ägypten freilich eine weniger gute Bedeutung. Die Kenntnisse Ägyptens wurden mit der Zeit in Götzendienst und Magie verkehrt und leisteten allen Art von Zügellosigkeit Vorschub. Ägypten steht daher in der Bibel oftmals für einen rein natürlichen Zustand und für natürliches Böses aller Art. Es ist das Ägypten, in dessen Knechtschaft wir alle geraten und aus der uns allein der Herr zu befreien vermag. Es ist das Ägypten, an das wir denken, wenn wir die Worte hören,
ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft befreit hat.
Bei Jesaja lesen wir,
weh denen, die hinabziehen nach Ägypten um Hilfe und die sich auf Rosse verlassen, auf Wagen hoffen, dass ihrer viele sind und auf Reiter, darum, dass sie sehr stark sind und halten sich nicht zum Heiligen in Israel und fragen nichts nach dem Herrn. Denn die Ägypter sind Menschen und nicht Gott.
Als wie schwach erweist sich in der Versuchung alle Gelehrsamkeit und alle eigene Weisheit des Menschen.
Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt und hast die Heiden vertrieben und denselben gepflanzt.
Dieser Psalm wiederholt in kürzester Form die Geschichte des Auszugs aus Ägypten und erzählt ebenso von unserer eigenen Befreiung. Er erinnert auch daran, dass wir, wie der Herr selbst in seinem menschlichen Leben, aus einem Zustand natürlicher Kenntnisse zum geistigen Verständnis heranwachsen müssen. Ein anderes Land, das oft zusammen mit Ägypten und Israel erwähnt wird, ist Assyrien mit seiner Hauptstadt Ninive am Tigris. Ein Land, das auf der Höhe seiner Macht einen großen Teil von Südwestasien beherrschte. Assyrien stellt das vernünftige Verständnis dar. Aus der Geschichte wissen wir wohl kaum genug über den Charakter der Assyrer, um ihre Eignung zur Vorbildung dieser Fähigkeit zu erkennen. Einen Hinweis darauf finden wir jedoch in ihrem sorgfältigen System von Beamten an der Spitze der verschiedenen Regierungsabteilungen, die ihr riesiges und weit verbreitetes Herrschaftsgebiet unter Kontrolle hielten. Soviel man weiß, ist Assyrien das erste Volk gewesen, das seine verschiedenen Provinzen zu einem Einheitsstaat zusammenzufassen verstand. Das scheint in der Tat ein Beweis für die Vernunftfähigkeit, der es Freude macht, die wahre Beziehung der Dinge und ihre logische Verbindung untereinander zu erkennen. Zweifellos würde uns ein weiteres Eindringen in die Geschichte dieses Volkes noch andere Hinweise auf die Entwicklung ihrer Vernunft bescheren. Siehe auch die Entsprechung der Zedern Libanons. Nun wird die Bedeutung des folgenden Vergleichs klar sein.
Siehe, Aschur war wie ein Zedernbaum auf dem Libanon, von schönen Ästen und dick von Laub und sehr hoch, dass sein Wipfel in die Wolken ragte. Ich hatte ihn so schön gemacht, dass er so viele Äste bekam, dass ihn alle Bäume im Garten Gottes beneideten.
Dennoch sind wir nicht überrascht, Syrien oder Aschur zuweilen als Feind des Volkes Gottes zu finden. Und schließlich war es das Volk, welches das nördliche Königreich Israel also in Gefangenschaft fortführte. Die Vernunftfähigkeit kann nämlich zu Überheblichkeit führen und dazu missbraucht werden, Falsches als wahr erscheinen zu lassen. In diesem Fall ist sie der besondere Feind geistigen Verständnisses, das durch Israel dargestellt wird.
Ich will heimsuchen, die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und die Pracht seiner hoffärtigen Augen. Darum, dass er spricht, ich habe es durch meine Hände Kraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn ich bin klug.
Wir finden jedoch beide, Ägypten und Assyrien, wieder an ihren ordnungsgemäßen Platz gestellt, wenn wir in der Prophezeiung lesen.
Zu der Zeit wird eine Bahn sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien. Ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Aschur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe.
Wissen und Vernunft werden der geistigen Erkenntnis dienen, und diese wird sie mit ihrem Segen erfüllen. Babylon oder Babel wird früh in der Genesis erwähnt, wo man auch den Namen von Ninive und Aschur findet, sowie Mizraim, den alten Namen für Ägypten. Noch früher, bei der Beschreibung Edens, lesen wir von Äthiopien und Assyrien. Doch Babylon wird auch noch in der Offenbarung erwähnt, ebenso wie Ägypten. Die Erwähnung dieser Namen in Kapiteln der Bibel, die nicht wörtliche Geschichte, sondern göttliche Gleichnisse enthalten, lässt uns vermuten, dass sie, wo immer sie in der Bibel begegnen, offensichtlich für Elemente der menschlichen Sinnesart stehen. Welches Streben im Inneren des Menschen wird wohl durch Babylon dargestellt? Aus dem, was wir beim Propheten Daniel darüber hören, können wir uns eine gewisse Vorstellung machen.
König Nebukadnezar erging sich auf der königlichen Burg zu Babel. und er hob an und sprach: Das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit.
Später ließ König Darius ein Dekret, wonach ein jeder, der im Verlauf von 30 Tagen irgendetwas von irgendeinem Gott außer vom König erbitten würde, in die Löwengrube geworfen werden sollte. Diese und andere Stellen zeigen eine auf das höchst entwickelte, übermütige Selbstliebe, ein unbezähmbares Verlangen, Körper und Geist aller Menschen zu beherrschen. Kapitel 5 des gleichen Propheten, eine Beschreibung von Belsazars Fest, fügt dem noch den Missbrauch heiliger Dinge hinzu, die egoistischer Befriedigung dienen müssen. In einem
Ausspruch gegen den König von Babylon
heißt es:
Du gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel aufsteigen und meinen Stuhl über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will über die hohen Wolken fahren und gleich sein dem Allerhöchsten.
All dies macht uns geneigt, Babylon im Wort als einen Prototyp äußerster Selbstliebe und des Dranges nach Herrschaft über andere, und zwar mit Hilfe des Heiligen der Kirche, zu betrachten. Im ersten Buch Mose lesen wir:
Sie sprachen: Wohlauf, lasset uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen.
Das war die Stadt Babel, und die Geschichte zeigt uns den Beginn der Selbstliebe mit ihrem Bestreben, groß auf Erden und im Himmel zu sein. Und führte nicht auch die Selbstliebe zum Zusammenstoß der Interessen der Menschen und ihrer Anschauungen, wie in der Erzählung vom Turmbau zu Babel dargestellt wird, durch die Verwirrung der Sprachen? Babylon war jener Feind, der Juda in die Gefangenschaft führte, so wie Assyrien Israel bezwungen hatte. Die Bedeutung dieser Tatsache wird klar, wenn wir bedenken, dass Israel das geistige Verständnis, Juda aber die Neigung zum himmlischen Leben darstellt. So wie die pervertierte Vernunft der Feind des Verständnisses ist, versucht die Selbstliebe mit ihrem Drang nach Herrschaft und Zügellosigkeit, die himmlischen Neigungen zu unterdrücken. Wenden wir uns der Offenbarung zu, so hören wir vom Falle Babylons.
Gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel.
Babylon ist also hier eine Verkörperung der Selbstliebe und der leidenschaftlichen Herrschsucht.